Und wir machen jetzt hier einen kleinen Umbau für unseren zweiten Top, für den auch schon alle hier anwesend sind. Und wir begeben uns nach Europa, beziehungsweise sind natürlich in Europa, aber noch mal auf die europäische Ebene mit dem Thema der europäischen Rohstoffstrategie und den fairen Wertschöpfungsketten bei der Gewinnung kritischer Rohstoffe für die Energiewende. Ein Thema, was ja sicher aktueller und dringender nicht sein könnte, ja auch viel in der Bevölkerung diskutiert wird, auch wenn wir uns natürlich in diesem Ausschuss auch mit den Auswirkungen des Imports von, ich sag mal, fossilen Rohstoffen und anderem auch beschäftigen, ist das doch auch eine sehr wichtige Frage. Und ich begrüße unsere Sachverständigen. Ah, wir haben komplett die Seiten gewechselt, aber das ist ja auch gut, sind alle hier. Zum einen Tim Schlösser von der GEZ, Johanna Südow von der Heinrich-Böll-Stiftung, Anne Lauenroth, stellvertretende Abteilungsleiterin Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim Bund Deutscher Industrie. Und von Regierungsseite haben wir aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bei uns Dr. Henrike Sievers aus dem Referat IVB1, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mineralische Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft und Fachaufsicht BGR. Und aus dem BMZ ist Lucia Di Carlo da, Referatsleiterin Referat 120, nachhaltige Transformation globaler Lieferketten, auch begleitet von Dr. Christina Saulich, die Referentin im Referat 120 ist. Ich hoffe, dass alle jetzt erwähnt worden sind und ich das soweit passt habe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, dass wir die gesammelte Fachkompetenz zu diesem Thema haben können. Und für einen Input beginnt, soweit ich weiß, jetzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 4 Minuten. Ja. Frau Dr. Sievers.
Vielen Dank. Zunächst einmal überhaupt für die Gelegenheit, hier einen kleinen Input zu dem Tagesordnungspunkt europäische Rohstoffstrategie zu geben. Wie Sie alle wissen, zählt Deutschland zu den größten Rohstoffkonsumenten. Und da spielt natürlich die Versorgungssicherheit und auch der Schutz natürlicher Ressourcen und der effiziente und nachhaltige Umgang mit Rohstoffen und deren Verwertung eine zentrale Rolle in der deutschen Rohstoffpolitik. Und die Erfahrung aus der Pandemie und die Auswirkungen des Angriffskriegs gegen die Ukraine haben uns verdeutlicht, welche negative Effekte hohe Abhängigkeiten von einzelnen Ländern und Zulieferern nach sich ziehen können. Und die Situation hat uns die Risiken in der Rohstoffversorgungssicherheit noch einmal deutlich vor Augen geführt. Das heißt, eine Diversifizierung in der Rohstoffversorgung muss dringend vorangebracht werden. Insbesondere hohe Abhängigkeiten, vor allem von China im Rohstoffbereich, sollten zügig abgebaut werden. Und thematisch ist natürlich die E-Mobilität und erneuerbare Energien sowie Digitalisierung, aber auch Sicherheit und Verteidigung Themen, die in der Zukunft den Bedarf an Rohstoffen bestimmen werden in den kommenden Jahren, vor allem den Bedarf an kritischen Rohstoffen. Und da ist die Importabhängigkeit Deutschlands und auch der EU insgesamt besonders hoch. Und deshalb ist der Bedarf zur Diversifizierung in den Lieferketten wirklich dringend. Vor diesem Hintergrund ist auch die EU aktiv geworden. Und im Mai diesen Jahres trat der Critical Raw Materials Act in Kraft. Als Verordnung gilt der CRMA unmittelbar. Es ist insofern keine Umsetzung erforderlich. Es kann sich natürlich durch die europäische Verordnung Anpassungs- und Harmonisierungsbedarf in der nationalen Gesetzgebung ergeben. Und das wird im BMWK derzeit intensiv eruiert. Der CRMA hat zum Ziel, die Versorgung Europas mit kritischen Rohstoffen zu stärken. Und mit dieser Einigung zum CRMA erwartet die Bundesregierung auch einen spürbaren Schub in der Diversifizierung der Rohstoffversorgung für die deutsche und auch für die europäische Wirtschaft natürlich. Es sind ambitionierte Ziele festgelegt, unter anderem, dass bis 2030 10% des Bedarfs an kritischen Rohstoffen aus der heimischen, also europäischen Gewinnung stammen sollen. Ebenso 40% der weiterverarbeiteten Rohstoffprodukte sollen aus europäischer Produktion stammen. Und 25% des Bedarfs insgesamt soll aus Recycling innerhalb der EU stammen. Außerdem wird angestrebt, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Und deshalb sollte die Abhängigkeit von bei keinem Rohstoff pro Land mehr als 65% des Bedarfs betragen. Diese Ziele sollen durch sogenannte strategische Rohstoffprojekte erreicht werden. Und die sollen zum Beispiel mit beschleunigten Genehmigungsverfahren vorangetrieben werden. Das sind alles sehr ambitionierte, aber auch notwendige Ziele aus unserer Sicht. Besonders wichtig war im Prozess der Bundesregierung, dass strategische Projekte im gesamten Rohstoffbereich jetzt dann auch umgesetzt werden und die Kreislaufwirtschaft und das Recycling deutlich gestärkt werden. Und in Bezug auf Rohstoffprojekte im Ausland war es für uns entscheidend, dass auch die Einhaltung hoher Umwelt- und Sozialstandards im CMA verankert ist. Außerdem haben wir natürlich auf europäischer Ebene uns für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft eingesetzt. Denn die Kreislaufwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag nicht nur zum Klima- und Umweltschutz, sondern natürlich auch eine wichtige Säule in der nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung. Und man darf nicht vergessen, dass es heute schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Und dabei geht es um mehr als Recycling. Es geht vor allem darum, Produkte langlebig zu gestalten und den Kreislaufgedanken schon ins Produktdesign einzubringen. Die Kreislaufwirtschaft.
Vielen Dank. Genau, wir müssen zum Schluss kommen. Aber es wird ja in der Runde auf jeden Fall noch Gelegenheit geben, das weiter auszuführen. Für das BMZ möchte ich Frau De Carlo jetzt aufrufen. Bitte sehr.
Deutschland und die EU sind auf eine sichere und nachhaltige Versorgung von kritischen Rohstoffen angewiesen, vor allem bei der Energie- und Verkehrswende, aber auch bei der Digitalisierung. Deshalb hat die EU den Critical Raw Materials Act verabschiedet. Der gibt konkrete Richtwerte für die Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen fest. Und es wurden auch 13 strategische Rohstoffpartnerschaften abgeschlossen. Viele von diesen kritischen und strategischen Rohstoffen werden in Partnerländern des BMZ abgebaut, also in Afrika, Asien und Lateinamerika. Und sie werden abgebaut mit erheblichen Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und die Umwelt und auch das Klima. Deshalb haben wir präzisiert im neuen Positionspapier zu verantwortungsvollen Rohstofflieferketten den Beitrag der Entwicklungszusammenarbeit zur deutschen und europäischen Rohstoffpolitik. Das BMZ richtet sein Engagement im Rohstoffsektor an den Bedarfen der Partnerländer aus und auch an den Bedarfen Deutschlands und der EU. Und es setzt sich dafür ein, dass Partnerländer die Potenziale des Rohstoffsektors stärker für sich nutzbar machen können. Was heißt das? Das heißt, die Partnerländer sollen mehr vom Rohstoffabbau und auch von der Weiterverarbeitung profitieren. Und es sollen die negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt minimiert werden. Zudem investiert das BMZ in Infrastruktur, zum Beispiel im Energiesektor, der besonders für die Weiterverarbeitung von Rohstoffen wichtig ist. Dieses Engagement ist nicht nur wichtig für unsere Partnerländer, sondern auch für Unternehmen in Deutschland und Europa, die Rohstoffe aus diesen Ländern beziehen. Auch deutsche Unternehmen profitieren von verbesserten Rahmen- und Investitionsbedingungen und von mehr Transparenz im Rohstoffsektor. Diese Bedingungen sind dann besser, wenn gute nationale Gesetze und gestärkte lokale Behörden aktiv sind. Und es sind gleichzeitig zentrale Voraussetzungen für eine effektive und staatliche Kontrolle von sozialen und ökologischen Standards und auch für die Umsetzung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. Das BMZ unterstützt die Bemühungen der EU, die Wertschöpfungsketten für grüne Zukunftstechnologien zu diversifizieren und gleichzeitig nachhaltig zu gestalten. Auch deshalb engagieren wir uns in Produktionsländern von kritischen Rohstoffen. Wie sieht das Engagement aus? Das BMZ engagiert sich beispielsweise im Rohstoffsektor in Zentral- und Westafrika, dem Andenraum und in Asien. Und wir arbeiten entlang von 5 Handlungsfeldern. Wir fördern Verantwortung entlang von Rohstofflieferketten. Wir fördern Rohstoffgovernance in unseren Partnerländern. Da geht es auch um Transparenz. Und wir setzen uns für den Aufbau von Wertschöpfung in Partnerländern ein, um auch die Industrialisierung dort voranzubringen. Wir setzen uns ein für Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten in den Rohstofflieferketten und zum Schutz von Umwelt und Klima. Darüber hinaus sind wir aktiv in Multiakteurspartnerschaften. Es sei genannt zum Beispiel die Extractive Industries Transparency Initiative oder die European Partnership for Responsible Minerals. Und wir können hier auf eine langjährige Zusammenarbeit zurückblicken und können damit auch gut zur Umsetzung der deutschen und europäischen Rohstoffpolitik beitragen. Danke.
Vielen Dank, Frau De Carlo. Dann komme ich zu unseren Sachverständigen. Ich glaube, es gibt eine PowerPoint auch. Nein, okay. Ich glaube, die kann auf den Plätzen verteilt werden, beziehungsweise Sie werden es mündlich mitteilen. Dann ja, Herr Schlösser von der GEZ, bitte für den ersten Input.
Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich leite das Projekt Rohstoff und Entwicklung bei der GEZ im Auftrag des BMZ. Die Aufgabe von meinem Team und einem parallel beauftragten Team bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist die fachliche Beratung des BMZ in allen Fragestellungen rund um verantwortungsvolle Rohstofflieferketten und gute Regierungsführung im Rohstoffsektor. Die GEZ setzt aktuell in 26 Ländern Projekte im Rohstoffsektor um. Auftraggeber sind hierbei sowohl das BMZ als auch das BMWK, die EU-Kommission, die Niederlande, die Privatwirtschaft. Diese Projekte finden sich schwerpunktmäßig in Subsahara-Afrika und Lateinamerika. Bei der Umsetzung dieser Projekte orientieren wir uns an den folgenden Prämissen. Ohne den Abbau von Rohstoffen ist keine Energie- und Mobilitätswende möglich. Denn die Recyclingquote ist aktuell unzureichend und kann die erwarteten steigenden Bedarfe auf absehbare Zeit noch nicht schließen. Gleichzeitig ist ein gesicherter Rohstoffbezug essentiell für die deutsche und europäische Industrie. Dabei führt jedoch nur verantwortungsvoller Bergbau zu mittel- und langfristiger Versorgungssicherheit. Die Abbaubedingungen von Rohstoffen, insbesondere aus menschenrechtlicher und Umweltperspektive, sind oft sehr risikoreich. Dennoch, verantwortungsvoller Bergbau ist heutzutage möglich, wird aber nicht überall auf der Welt gleichermaßen umgesetzt. Wenn wir die Projekte, mit denen wir beauftragt umsetzen, haben wir das Privileg eines regelmäßigen Kontaktes zu EntscheidungsträgerInnen aus Regierung, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft vor Ort in den Abbauländern des sogenannten globalen Südens. Auf dieser Basis sind folgende Perspektiven und Interessenlagen unserer Partner von übergreifender Gültigkeit. Oberste Priorität hat für unsere Partnerländer das Gewinnen von ausländischen Direktinvestitionen in den Rohstoffsektor. Gleichzeitig sollen dabei faire und stabile Investitionsverträge mit den internationalen Investoren ausgehandelt werden. Die Kapazitäten für die Regulierung des Rohstoffsektors müssen in vielen Ländern massiv gestärkt werden. Die Partner möchten vertiefte Wertschöpfung aus dem Rohstoffabbau anstelle eines Extraktivismus, bei dem nur Rohmaterial exportiert wird. Der Bergbau wird als Motor für die Industrialisierung ganzer kontinentaler Bereiche gesehen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung hat eine sehr hohe Relevanz. Insgesamt werden mehr Beteiligungsmöglichkeiten an internationalen Prozessen, Initiativen und Standards für den Sektor gewünscht. Der Schutz der Menschenrechte im und rund um den Bergbau hat oberste Priorität. Dies sowohl als allgemeine internationale Schutzpflicht als auch für den Erhalt der Zustimmung zum Bergbau durch die lokale betroffene Bevölkerung. Aufgrund ihrer menschenrechtlichen und übergeordneten lokalen sowie globalen Relevanz müssen Umweltschäden minimiert werden. Welche Herausforderungen ergeben sich hieraus für Deutschland und die EU in der Entwicklungszusammenarbeit und darüber hinaus? Die aktuelle geopolitische Relevanz des Rohstoffsektors bietet Ländern des globalen Südens Wahlmöglichkeiten. Das heißt, wir stehen in Konkurrenz zu zahlreichen Akteuren. Unternehmen von außerhalb der EU unterliegen teilweise in deutlich niedrigeren gesetzlichen Auflagen und wirken auf Partnerregierungen auf den ersten Blick wie einfachere Partner. Das heißt, wir müssen mehr und bessere Überzeugungsarbeit für unsere Ansätze leisten. Versorgungssicherheit, Diversifizierung von Lieferketten, Nachhaltigkeit und die wirtschaftlichen Entwicklungsinteressen unserer Partnerländer müssen in Einklang gebracht werden. Es bedarf also einer Identifikation und Umsetzung von Win-Win-Partnerschaften in beidseitigem Interesse. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schlösser. Als nächstes rufe ich dann Johanna Südow von der Heinrich-Böll-Stiftung auf.
Ja, vielen Dank für die Einladung, zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Und ganz zu Beginn möchte ich noch einmal festhalten, dass wir insgesamt mit einer Energiewende eine Reduktion unseres Rohstoffbedarfs haben, weil wir massiv an fossilen Rohstoffen einsparen. Und selbst bei den metallischen Rohstoffen sehen wir bei einigen Bereichen wie Platin oder auch dem Konfliktrohstoff Tantal, dass wir weniger Rohstoffe brauchen. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass auch die Energiewende in einigen Bereichen massiv die Bedarfe hochtreibt. Aber wenn wir uns Deutschland anschauen, die Sektoren, die vor allem den Rohstoffbedarfe antreiben, bei den Massenrohstoffen wie Kupfer und Aluminium, die massive Auswirkungen haben, sind der Bau- und der Verkehrssektor. Und deswegen müssen wir auch da hinschauen, wenn wir die Rohstoffe für die Energiewende brauchen, dass wir dort schauen, wie wir dort auch mit intelligenten Lösungen reduzieren können, um resilienter zu werden. Weil wir haben schon gehört, das ist ein wahnsinnig, der Rohstoffsektor ist ein sehr schwieriges Geschäft. Es ist ein Hochrisikosektor für Menschenrechte. Wir haben in den Konflikten, gibt es wie in Ländern wie Peru und Kolumbien immer wieder Tote. Und wir haben einen massiven Wasserbedarf für den Rohstoffabbau und wenn man auch großes Risiko für Wasserverschmutzung. Wenn wir zum Beispiel in der USA, im Westen von der USA, sind 40% der Wassereinzugsgebiete durch den Bergbau verschmutzt. Und Studien ergeben, dass 76% der Unternehmen in ihren Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht vorhersehen können, ob Grund- oder Oberflächenwasser verschmutzt wird. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass der Rohstoffabbau jetzt schon, und er wird weiter ansteigen, entlang der Rohstofflieferketten zu 10% der globalen Treibhausgasemissionen beiträgt. Deswegen müssen wir, wenn wir Klimaschutz betreiben, auch schauen, wie wir hier runterkommen. Und das bedeutet auch, wir können nicht einfach immer, der Energiebedarf kann nicht immer nur weiter anwachsen. Das zentrale Ziel des Critical Raw Materials Act ist die Diversifizierung des Rohstoffbedarfs und dass wir unabhängiger werden von China. China ist uns investitionsmäßig und auch im Bereich der Wertschöpfung weit voraus. Und das, was wir aber China voraus haben, ist sicherlich eine Glaubwürdigkeit, dass wir es ernst meinen, dass wir Menschenrechte nicht mit Füßen treten wollen. Und das, diesen Vorsprung, den sollten wir einhalten, weil das, ja, das kann uns einen Vorsprung beibehalten. Und da müssen wir aber auch ernst meinen und müssen uns gut überlegen, mit welchen Ländern wir Partnerschaften abschließen. Und ob wir zum Beispiel nicht aus den Gasabhängigkeiten mit Russland gelehrt haben und weiter Partnerschaften mit autoritären Regimen machen wollen oder Investitionen in Serbien tätigen wollen, wo klar ist, dass die Bevölkerung sich dagegen ausgesprochen hat, wo Unterschriften verschwunden sind, die ein Referendum anstoßen wollten und ob wir da nicht den Russland weiter in die Hände spielen, wenn wir da unsere Glaubwürdigkeit verspielen. Das Lieferkettengesetz muss effektiv umgesetzt werden, das europäische auch. Wir müssen den Spielraum nutzen, auch den Finanzsektor in die Pflicht zu nehmen, da Steuerungsmöglichkeiten einzusetzen. Es ist wichtig, dass Unternehmen sich nicht auf Zertifizierung verlassen, dass Deutschland als Unterzeichner der ILO 169 auch indigene Rechte unterstützt. Und es bleibt zu konzentrieren, dass der Critical Raw Materials Act stark auf Zertifizierung absetzt, von der wir jetzt schon wissen, dass sie leider das nicht leisten kann, was dort drinsteht. Und dass leider auch das europäische Lieferkettengesetz so aufgeweicht wurde, dass viele Unternehmen nicht in den Scope fallen werden. Also das nicht immer als das Instrument genutzt werden kann, die Standards einzuhalten. Ganz wichtig in dem Kontext ist die Batterienverordnung. Ich denke, da muss auch die Regierung im Ausland die verschiedenen Botschaften Informationen darüber bereitstellen, was das bedeutet. Das ist ein wichtiges Instrument. Und zuletzt noch die Wertschöpfung. Wertschöpfung in Abbauländern kann nicht nur Processing und Schmelzen bedeuten, sondern es muss auch bedeuten, was von den Ländern vor Ort gefordert ist und was tatsächlich eine Wertschöpfung für sie wäre, ist, wenn auch Technologietransfer passiert und es über das Schmelzen hinaus geht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Südow. Ich glaube, es wurde klar, dass Europa hier die Regelungsebene für das ganze Thema ist, weil es auch viel zu groß ist für Deutschland alleine. Die Runde abschließen wird jetzt die Industrie. Anne Lauenroth vom BDI. Bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde erst mal damit anfangen, wo wir überhaupt stehen. Und was wir diagnostizieren, ist, dass wir sehenden Augens in eine Metallkrise reinlaufen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sozusagen die Nachfrage nach kritischen und strategischen Rohstoffen signifikant einsteigen wird bis 2030 und auf der anderen Seite aber das Angebot global nicht mithalten wird. Es gibt eine schöne Aussage vom Direktor Birol von der Internationalen Energieagentur, der gesagt hat, selbst wenn 2/3 der sozusagen jetzt schon befindlichen, im Aufbau befindlichen angekündigten Minenprojekte online gehen, dann würde das nur 2/3 des Bedarfs an kritischen Rohstoffen decken, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und das verdeutlicht, glaube ich, sehr stark, dass wir hier ja, letztendlich auf einen Mismatch hinauslaufen. Wir sehen auch, dass wir ein großes Thema haben, dadurch, dass wir hohe Länderkonzentrationen haben. Wir haben viel größere Konzentrationen bei kritischen und strategischen Rohstoffen in einzelnen Ländern, als es beispielsweise im Öl- und Gassektor ist. Das heißt, wir haben zum Teil bei einzelnen Rohstoffen fast 100-prozentige Konzentrationen in einzelnen Ländern. Wenn wir uns wiederum weiterverarbeitete Rohstoffe anschauen, dann ist es zum Teil bei einzelnen Rohstoffen besonders signifikant und da natürlich besonders das Thema China. Wir haben gleichzeitig das Thema ja schon genannt, was Abhängigkeiten betrifft. Geopolitik spielt hier eine große Rolle. Und wir sehen halt, dass die internationalen Rohstoffmärkte halt nicht mehr so funktionieren, wie sie in der Vergangenheit funktioniert haben. Wir sehen Exportrestriktionen, Exportkontrollen. Wir sehen sozusagen nationale staatliche Rohstoffpolitiken, die eingreifen in die Märkte. Und dementsprechend ist auch quasi das ganze Thema Rohstoffversorgung, was eigentlich ein originär unternehmerisches und betriebswirtschaftliches Thema ist, halt keins mehr, sondern es ist halt ein geopolitisches Thema geworden. Und deswegen komme ich jetzt dazu, was die Maßnahmen betrifft. Und die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, reichen unserer Meinung nach nicht aus. Wir sehen Maßnahmen wie den Critical Raw Materials Act. Das ist ein wichtiges Signal, wichtiges Zeichen. Wir sehen auch angekündigte Maßnahmen wie den Rohstofffonds, der leider bisher immer noch angekündigt ist und immer noch nicht sozusagen an den Start gehen kann, obwohl eigentlich alles beschlossen und auch KfW-seitig ready ist. Und wenn wir uns dieser Möglichkeit sozusagen nehmen, ein Instrument zu schaffen, hier staatlicherseits, um auch wirklich in einem Bereich, wo man, der sehr kapitalintensiv und energieintensiv ist, wirklich reinzugehen, dann weiß ich nicht, wie wir eigentlich als Deutschland auch sozusagen die Abhängigkeiten reduzieren wollen. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Für uns ist extrem wichtig, dass es ein klares öffentliches Bekenntnis zur strategischen Bedeutung des Rohstoffsektors geht. Und ich nehme jetzt mal nur die eine Säule raus. Wir haben ja die drei Säulen der Rohstoffversorgung, den heimischen Bergbau mit der Weiterverarbeitung. Wir haben den Import aus anderen Ländern und wir haben Kreislaufwirtschaft und Recycling. Wenn ich mir jetzt den heimischen Bergbau anschaue, dann ist da in der Vergangenheit, in den letzten Dekaden und Jahrzehnten, gab es einen Rückgang beim heimischen Bergbau. Und entgegen sozusagen der Bekundung auch, heimischen Bergbau zu vereinfachen und zu beschleunigen, passiert es nicht. Und da wäre noch mal sehr wichtig, sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Bewusstsein, die Bedeutung für den Rohstoffsektor und den Rohstoffabbau zum Erreichen der Klimaziele und auch zum Erreichen der Energiewende, Mobilitätswende, aber auch Bauwesen und auch zum Beispiel die Sicherheit und Verteidigung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich denke, die Bedeutung des Sektors ist noch mal klar geworden mit den verschiedenen Themen, die Sie angesprochen haben. Dann beginnen wir jetzt mit der Fragerunde. Und da die SPD nicht da ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn die Union beginnt. Anja Weisgerber, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch mal direkt anknüpfen bei der Frau Lauenroth. Welche Maßnahmen, Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, Sie konkret einfordern bezüglich auch bestimmter Rohstoffe, wo es Handlungsbedarf, wo man auch ganz schnell Fortschritte erzielen kann. Und da habe ich jetzt auch eine ganz konkrete Frage, die Frau Sievers vielleicht auch mit einbeziehen möchte, und zwar Stichwort Lithium, Lithiumabbau, Lithiumimporte. Das ist ja gerade auch ein Rohstoff, wo immer wieder auch diskutiert wird, werden da Menschenrechtsbedingungen eingehalten? Gibt es möglicherweise auch Kinderarbeit in manchen Ländern, wo Lithium auch abgebaut wird? Wie könnte da die Strategie aussehen? Ich war jetzt kürzlich auch in Nigeria. In Nigeria gibt es große Vorkommen. Und dort hat der Außenminister und auch der Parlamentspräsident uns mitgegeben, auf meine Frage hin, wie wir auch die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nigeria stärken können, dass das ein Riesenthema wäre, weil sie dort ein großes Potenzial hätten und auch exportieren könnten. Und gerade im Hinblick auf die Elektromobilität ist das natürlich eine wichtige Frage. Wo bekommen wir da den Rohstoff her? Vielleicht fangen wir mal damit an.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die zentrale Aufgabe ist, das Angebot auszuweiten, weil dadurch, dass wir die hohe Konzentration in einzelnen Märkten haben und auch vielleicht in Ländern, wo wir sozusagen Schwierigkeiten sehen und die sehr risikoreich sind, geht es halt darum, und das ist ja eigentlich auch der Kern im Critical Raw Materials Act, deswegen wäre auch der Rohstofffonds so wichtig, weil Frau Sievers sprach ja schon über die strategischen Projekte, und das ist ja die Idee, dass wir sozusagen die Kapazitäten ausbauen auf allen Wertschöpfungsstufen, also beim Bergbau, bei der Weiterverarbeitung bis zum Recycling. Und von daher, und dadurch, dass da natürlich privatwirtschaftliches Geld hingelenkt werden muss, Investitionen, braucht es aber gleichzeitig halt auch, weil wir haben halt das Thema im Wettbewerb und die Chinesen werden immer über Preis und Ansiedlungspolitik sozusagen im Preis konkurrieren können. Das heißt, wir müssen da diesen Link haben zwischen privatem Kapital und öffentlichem Kapital, wie wir es ja, wie gesagt, auch mit dem Rohstofffonds angedacht haben. Und der kann dann auch kombiniert werden mit dem Rohstofffonds in Frankreich, mit dem angekündigten Rohstofffonds in Italien und hoffentlich auch mit vielleicht stärker wieder Investitionen der Europäischen Investitionsbank und anderen Akteuren. Also das wäre Punkt eins, speziell zu Lithium. Die Hauptlieferländer für Lithium sind ja Chile und Australien. Dann geht die Hauptweiterverarbeitung nach China. Und in Chile und Australien kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass da sozusagen große, ja, also da sind relativ hohe Standards, würde ich mal sagen. Das sind unterschiedliche Verfahren, wie dort Lithium gewonnen wird. Eher die Schwierigkeit ist halt weiterhin beim Thema Refining, beim Thema Weiterverarbeitung. Und da gibt es natürlich auch Projekte, zum Beispiel auch in Deutschland, in Europa, wo man halt auch schaut, sozusagen stärker in die weitere Wertschöpfungskette zu investieren. Da kämen wir dann auch wieder die Finanzierung mit rein. Und ob jetzt in Nigeria Potenzial ist, das müsste die DERA oder die WGR vielleicht noch mal bewerten. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Man muss sich jedes Projekt immer sehr genau angucken. Dafür haben wir auch die Deutsche Rohstoffagentur, die da ein sehr wichtiger Akteur ist, diese Dinge auch bewerten kann. Es gab jetzt auch ein europäisches Forschungsprojekt zu afrikanischen Projekten, wo die DERA mit anderen involviert war. Und das ist meines Erachtens auch sehr stark der Weg, an sehr konkreten Projekten dann auch das Matchmaking zu machen, vom Bedarf der Industrie dann ganz konkret mit den Produzenten.
Gibt es weitere Nachfragen?
Würde ich die Minute noch nutzen, eine Frage ans BMWK richten. Was sind denn die konkreten Beiträge Deutschlands, um diese 10% Rohstoffabbau innerhalb der EU zu erreichen? Haben wir da konkrete Projekte, die über das laufende Geschäft hinausgehen, wo wir sagen, wir leisten da einen Beitrag?
Naja, ein wichtiger Beitrag wäre der angesprochene Rohstofffonds, um die Möglichkeit zu geben, dass investiert wird. Wir dürfen natürlich.
Ja, das verstehe ich schon. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Aber haben wir irgendwo konkrete neue Rohstoffabkommen sozusagen entdeckt oder wir wissen, wo die sind und leiten da auch konkret einen Abbau ein? Gibt es da Projekte, die in der Pipeline sind?
Von Industrieseite oder von staatlicher Seite?
Naja, am Schluss von Industrieseite, klar. Aber ich gehe mir davon aus, dass es auch politisch begleitet wird, wenn man so ein Ziel setzt, wie in dem Critical Raw Materials Act vorgegeben. Dann muss ja auch irgendwo konkret dargestellt sein, was der Beitrag ist.
Ja, es gibt natürlich Projekte zur Lithium oder Bestrebungen, Lithium auch in Deutschland zu gewinnen. Es gibt weitere Vorkommen in Europa, nicht nur zu Lithium. Es sind ja auch Bestrebungen, seltene Erden langfristig zu fördern, in Skandinavien zum Beispiel, nicht von deutscher Seite. Aber das muss man in einem europäischen Bild sehen.
Und die Bundesregierung und das BMWK ist dem aufgeschlossen, dass das auch vorangetrieben wird?
Ja, auf jeden Fall.
Dank. Dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Anton Hofreiter, bitte.
Ja, vielen Dank. Erstmal eine Frage an Frau Sido. Wie würden Sie denn das gestalten sozusagen? Wie sollten Ihrer Meinung nach verantwortungsvolle Rohstoffabkommen ausgestaltet sein? Und erstmal von unserer Seite und dann auf der anderen Seite, neben dem, was Sie schon gesagt haben, dass wir halt sozusagen einen Vertrauensvorsprung haben. Aber wenn am Ende die Chinesen dann trotzdem immer gewinnen, hilft es ja nur so begrenzt. Was könnten wir tun, dass Deutschland ein attraktiver, interessanter Partner ist für Rohstoffpartnerschaften?
Frau Südo, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist nicht leicht, das kann man so sagen. Aber ich denke, mit den investitionsmäßig können wir da nicht. Und wertschöpfungsmäßig ist China uns vorbei. Deswegen müssen wir einen anderen Weg nehmen. Und der wäre eben, indem wir anderes, indem wir höhere Standards anbieten, indem wir auch eine Wertschöpfung anbieten, einen Wissenstransfer und Techniktransfer anbieten und tatsächlich auch das mit der Wertschöpfung ernst meinen. Und ich denke, Wertschöpfung, genau, wir wollen es aus China auslagern, aber das dann eben auch vor Ort zu machen. Und ganz wichtig ist auch eine Transparenz in den Verhandlungen und Umsetzung der Partnerschaften und Einbezug dann auch der lokalen Bevölkerung. Und das ist das, was oft noch nicht passiert. Und dafür auch die Finanzierungsinstrumente, was auf EU-Ebene gerade Global Gateway ist, braucht es ein muss reformiert werden. Und ganz wichtig ist, denke ich, in den ganzen Ländern, wir sehen immer dort, wo Rohstoffabbau stattfindet, steigt das BIP. Die kommen dann oft aus einer Förderung hinaus, auch von anderen Institutionen. Und gleichzeitig braucht es eine sehr starke Zivilgesellschaft in Ländern, wo Abbau passiert, um auch die Menschenrechte einzufordern. Was wir gerade mit Sorgen sehen, dass der ganze Standardbereich sehr umkämpft ist und dass wir gleichzeitig, wir haben sehr viele Zertifizierungssysteme, es wird sehr viel darauf abgesetzt. Wir haben aber auch viele Normen von der OECD, zum Beispiel OECD Guidelines, wir haben UN Guiding Principles etc. Jetzt gibt es aber gerade die Bestrebung, eine ISO-Norm zu entwickeln mit dem Vorsitz von Deutschland, was wir sehr kritisch sehen, weil wir dort, es ist ein Gremium, was hauptsächlich, wo es sehr schwierig ist, eine demokratische Entscheidungsfindung zu machen. Wir haben hier sehr viel. Es ist die Frage, inwieweit ISO Menschenrechte in dem Bereich regeln sollte. Auch ist die Frage, wie unparteiisch der Vorsitz dort ist. Und ich denke, da müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir mit so einer Norm nicht nachher wieder bestehende demokratisch erzeugte Normen unterminieren.
Meine erste Frage war ja, wie sollen sozusagen denn so Rohstoffabkommen ausgestaltet sein? Also, ich meine, wie stellt man sich in Ihrer Form idealerweise aus? Mit welchen Ländern, wie schaut so ein Abkommen dann ganz praktisch aus?
Wir brauchen Länder mit einer starken Kompetenzregulierung durchzusetzen. Das kam bei der GITS auch schon durch. Das ist oft die Schwierigkeiten. Bergbau bringt immer ein großes Risiko, auch für Korruption. Und deswegen brauchen wir starke Institutionen. Da muss es dann eben auch einen Aufbau von Kapazitäten in dem Bereich geben. Wir brauchen klar einen FPIC, also Free Prior Informed Consent, wenn das dort stattfindet. Und wir müssen ja eben von vornherein Zivilgesellschaft auch mit involvieren, um eben auch das legitim voranzubetreiben. Und genau, ich denke, damit, wo wir punkten können, dass wir auch Standards setzen und nicht nur sozusagen mit dem Geld kommen.
Eine Frage ans BMWK. Nämlich, es war ja die Rede sozusagen von dieser ISO-Norm, wo wir ja den Vorsitz haben. Wer sozusagen hat denn den Vorsitz da genau? Ich meine, ich kenne das so ungefähr, aber wie wird denn das ausgestaltet? Wie wird denn dieser Vorsitz ausgeübt?
Da muss ich leider passen. Ich nehme die Frage gerne mit und wir würden die im Nachklang noch mal ausführlich beantworten.
Hier wird schriftlich beantwortet. Gibt es weitere Nachfragen?
Ich hätte noch eine Frage. Auch zu den europäischen Vorkommen sozusagen. Ich meine Schweden, aber es gibt ja relativ viel auch in Osteuropa. Und gibt es da bereits Kooperationsprojekte? Das ist jetzt wiederum auch eher ans BMWK. Nämlich gerade in Osteuropa haben wir ja zum Teil wirklich sehr große Vorkommen.
Konkrete Kooperationsprojekte. Nein, also ist mir nicht bekannt, kann ich gerne noch mal nachfassen. nicht von deutscher Seite.
Also ich meine zum Beispiel allein in der Ukraine liegen für 100 Milliarden Lithium. Das liegt allerdings gerade direkt unter der Front. Und es gibt Leute, die sagen, dass Russland die Front so gestaltet, um beim Waffenstillstandsabkommen die 100 Milliarden Lithium auf der russischen Seite zu haben.
Gut, das bleibt jetzt als Äußerung so stehen. Ich glaube, es gibt der Bundesregierung gerade keine konkreten Projekte dazu, die das Lithiumvorkommen dort zu sichern. So habe ich es jetzt zumindest verstanden, aber es ist ja ein guter Hinweis. Dann rufe ich für die FDP Rainer Semmet auf.
Ja, danke schön fürs Wort. Danke für die Ausführungen, die wir gehört haben. Ich habe erstmal eine Frage. Es ist vorher aufgetaucht, dass das ja offensichtlich eine Nachfrage besteht, die größer ist zukünftig als das, was momentan gefördert werden kann oder was gefördert wird oder was auch als Angebot da ist. Das ist die eine Seite. Deshalb würde ich gerne darum bitten, dass man das vielleicht noch ein bisschen ausführen kann, was es da für Möglichkeiten gibt, dass überhaupt die Nachfrage zu bedienen, die da sein wird in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren, je nachdem. Das einmal ist die Fördergeschichte. Natürlich haben wir die drei Punkte, die hier drauf sind. Das eine ist der Abbau, das andere ist die Weiterverarbeitung und das Recycling. Das sind ja Dinge, in denen wir uns relativ gut selbst als Deutschland positionieren können. Ich komme aus Pforzheim. Das ist eine Stadt, die sehr viel mit Recycling von Edelmetallen zu tun hat. Und das ist auch ein Bereich, der sich relativ gut und schnell weiterentwickelt. Das heißt, da sind wir gut ausgestellt, aber wir sind natürlich trotzdem darauf angewiesen, Rohstoffe aus anderen Ländern zu bekommen. Dann habe ich die zweite, das erste, wie Sie haben das ausgeführt, die Frau Babadabadab.
Bitte, an wen richtet sich die Frage?
Das richtet an die Frau, an die Frau Lammenroth, die vorher dazu eine Aussage gemacht hat. Ob es da Pläne, Voraussichten oder Ähnlichkeiten gibt, wie man diesen internationalen Rohstoffmangel, der ja dann offensichtlich da ist, wie man dem entgegentreten kann. Das ist die erste Geschichte. Dann
fangen wir vielleicht mit der ersten
Antwort an. Fangen Sie mal damit an.
Ja. Genau, danach gern gleich die nächste Frage.
Ja, also wie eigentlich schon gesagt, den kann man begegnen, indem man die Produktionskapazitäten ausweitet. Also indem man versucht, das Angebot auszuweiten, was ja zum Beispiel der Critical Raw Materials Act halt in den verschiedenen Stufen vorsieht. Wir wissen vielleicht von der Exploration sozusagen, bis man dann wirklich produzieren kann in einem Bergwerk, dauert es normalerweise bis zu 15 Jahre. Das heißt, wichtig sind natürlich jetzt bis zu diesem Hochlauf 2030, wo dann auch dieser Engpass erwartet wird, dass insbesondere Projekte sozusagen in Produktion gehen, die jetzt, sage ich mal, schon in der Pipeline sind und die relativ schnell hochgefahren werden können. Und da ging es halt viel noch um Fragen von Wettbewerbsfähigkeit. Also und in Deutschland und in Europa sind natürlich dann immer die Rahmenbedingungen die Frage. Zum einen hatte ich ja das Thema Finanzierung schon genannt, dass wir dort die Finanzströme reinleiten können. Das andere sind Rahmenbedingungen, die zum Beispiel auch die Energiepolitik betreffen, weil alle diese Prozesse sind, wie viele Industrieprozesse, energieintensiv. Und das heißt natürlich da auch die Frage, wenn man europaweit schaut, wie kriegen wir da entsprechende Rahmenbedingungen, dass dann auch die Industrieproduktion wettbewerbsfähig halt agieren kann. Und beim Recycling betrifft es genauso. Da haben wir je nach Rohstoff halt sehr unterschiedliche Recyclingquoten jetzt schon. Die DERA hat auch dann Recycling-Atlas zu erstellt. Da sieht man das sehr gut und da gibt es zum Teil auch noch Potenzial, auch bei den Massenrohstoffen. Aber da ist es schon, hat man schon relativ hohe Recyclingquoten. Bei vielen jetzt der Hightech-Metalle, wie zum Beispiel Lithium oder auch andere, da sind wir tatsächlich noch relativ am Anfang und da geht es noch ziemlich stark darum, dann auch das entsprechende Material sozusagen im Rücklauf überhaupt auch zu bekommen, um dann entsprechende Skalierung zu haben und Möglichkeiten zu haben, das auch wettbewerbsfähig zu machen.
Ich glaube nur, es gab eine weitere Frage.
Deswegen. Ja, ist okay. Ja? Okay. Danke schön. Ja. Im Zusammenhang ist die Formulierung gefallen, demokratisch erzeugte Normen. Das war von der Frau Südow. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, es gibt UN Guiding Principles, es gibt die OECD Guidelines, für die festschreiben, wie man Lieferketten, wie man genau Einkaufspraktiken regeln kann, um Menschenrechte zu wahren. Und was jetzt gerade in diesem ISO-Gremium stattfindet, ist das, was schon reguliert. Es gibt auch schon viele Zertifizierungssysteme, es gibt die Nachhaltigkeitsstandards in Lieferketten ausgestalten. Und was jetzt in diesem ISO-Gremium passiert, wird auch sehr kritisch von einigen Industrieakteuren gesehen, die selber einen hohen Standard bereits anwenden in der Automobilindustrie. Und jetzt kommt ein Gremium, was sicherlich nicht den höchsten Standard, der eben von der Automobilindustrie gerade mit einer IRMA-Zertifizierung angestrebt wird, vorschreiben soll. Also ich glaube, da wird es auch noch Kontroversen geben, aber es ist sehr problematisch, dass jetzt so ein Standard von so einem Gremium vorgeschrieben werden soll, weil es eben nicht demokratisch ist, für Zivilgesellschaft zum Beispiel extrem teuer, zeitintensiv da teilzunehmen. Und es wird gewisse Interessen dort vorherrschen. Genau, so erstmal.
Sehr gut. Wir wären jetzt am Ende mit der Runde. Es ist die Frage, ob es aus dem Panel noch Ergänzungen gibt. Herr Schlösser, haben Sie noch etwas Wichtiges, was Sie zufügen möchten? Okay. Und gibt es noch irgendwelche dringenden Nachfragen, die nicht beantwortet wurden, sehe ich auch nicht. Gut, es ist natürlich auch die letzte Sitzungswoche, wir sind alle etwas mitgenommen. Aber ich denke, es war ein guter Einstieg in das Thema Rohstoffstrategie. Und wir wissen, dass wir ohne die kritischen Rohstoffe nicht weiterkommen, sei es bei der Energiewende, aber auch ganz stark Verkehrswende, Bauwende und in Fragen der Verteidigung. Und dass wir nur einen Bruchteil, selbst wenn wir Lithium noch mal sehr stark verfolgen im Rheingraben und anderswo, wahrscheinlich bei uns gewinnen werden können. Und auch hier, wie beim Thema Wasserstoff, wieder sehr stark auf Importe angewiesen sind. Hier natürlich die Herausforderung haben, auch mit nichtdemokratischen Staaten entsprechende Abkommen zu schließen und uns der Risiken mit den Beziehungen zu China zumindest diese Risiken etwas zu mildern. Und ich denke, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Das fasse ich jetzt einfach mal so zusammen. Aber es gibt viele Strategien, viele Lösungsansätze, Regelung von europäischer Ebene. Und auch die Bundesregierung arbeitet an Strategien. Und wir werden als Ausschuss das Thema weiter eng begleiten. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Teilnahme heute Abend aus der Regierung und seitens der Sachverständigen. Und wünschen natürlich viel Erfolg mit der weiteren Arbeit an der Thematik, es betrifft uns alle und natürlich auch, dass unsere Wirtschaft und Gesellschaft dann auch in den nächsten Jahren funktioniert. Danke, dass Sie da einen Beitrag zur Sinnesbildung in dem heute auch geleistet haben mit Ihrer Anwesenheit. Ich wünsche noch einen schönen Abend und gutes Nachhausekommen.